Hallo und herzlich willkommen zu Über Pop, einem Podcast über Popkultur. In der heutigen 5. Folge sprechen Fabian Thomas und ich, Jörn Thesen, über den aktuellen Kinofilm Chick, der auf dem gleichnamigen Roman von Wolfgang Herrndorf basiert. Wir nehmen das dann zum Anlass, um auch über den Schriftsteller Herrndorf und seine anderen Bücher zu sprechen. Und im Anschluss geben wir dann noch ein paar Tipps, was wir ansonsten gerade so lesen, hören, sehen oder was wir noch sehen wollen. Viel Spaß beim Hören. Läuft jetzt schon die zweite Woche im Kino, der neue Film von Fatih Akin, Chick, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Wolfgang Herrndorf. Den haben Fabian und ich beide gesehen, wenn auch nicht zusammen. Und wir haben auch beide das Buch gelesen. Und ja, darüber wollen wir heute reden.
All set.
Ja, also ich hätte jetzt einfach mal ganz einfach angefangen. Wie fandst du denn den Film und wie fandst du das Buch? Und fandst du, dass der Film, ja, wobei, ich finde das immer so ein bisschen, dieses Bücher mit ihren Romanvorlagen zu vergleichen, das ist immer ja, so ein bisschen
müßig. Ein bisschen lame.
Also, vor allen Dingen, wenn es dann darauf hinausläuft, immer zu sagen, was drin vorkam. Also,
ich würde einfach mal den Film jetzt ein bisschen für sich sehen, glaube ich. Und klar, ich meine, das Buch ist ein Klassiker, würde ich jetzt schon fast sagen. Ist geil, ist ein Buch, was ich absolut jedem empfehlen würde, der es noch nicht gelesen hat. Aber ich setze jetzt mal beim Film an. Also der Film hat mich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Mhm. Ich kam da raus und habe mir gedacht, ja, okay. Inzwischen, es hat so eine Art Re-Evaluating schon wieder eingesetzt, denke ich mir, so die lustigen Szenen, die habe ich jetzt schon wieder ein bisschen besser in Erinnerung. Da hat sich so ein bisschen die Erinnerung ins Positive gewendet. Aber insgesamt, es wirkte so, also hatte das Gefühl, es wirkte so ein bisschen aneinandergereiht. Gerade die Rolle des Chick hat mich auch, der hat auch zu sehr dieses so lässige Durchscheinen lassen. Also man hat den Schauspieler hinter ihm die ganze Zeit gesehen, fand ich, wenn man jetzt direkt mal in so ein Detail reingehen kann. Der Mike fand ich total sympathisch auf eine Art und Weise schon. Auch diese Schulthematik, also wie er in diese Tatjana verliebt ist und dann ihr dieses Poster macht, das ist auch so eine Sache, die ich im Buch schön fand, wobei es ja interessant ist, dass er im Buch ein Beyoncé-Poster bastelt und im Film sie abpaust und ein Bild von ihr macht.
Ja, da möchte ich auch
aber halt
noch
dann
was
so
sagen.
Diese Road-Movie-Szenen, also es war mir irgendwie zur Episode, es hat nicht zusammengehalten, also.
Aber
ich weiß nicht, wie ging's dir?
Ja, genau. Also ich hole da, glaube ich, mal ein bisschen weiter aus. Also muss gestehen, dass ich, bis ich jetzt mir Chick als Hörbuch angehört habe, noch kein Buch von Wolfgang Herrndorf gelesen hatte. Aber ich kannte das Buch und das war ja auch wirklich ein Riesenerfolg und das stand in jede Menge Regalen und wurde wahrscheinlich auch von vielen Leuten gelesen. Mir war gar nicht klar, dass das ein Jugendbuch war, lange, weil ich das nämlich bei meinem Vater im Regal gesehen habe und auch bei anderen Leuten, die eher eine Generation älter sind als ich.
Nö, war auch kein Jugendbuch. Also es ist, glaube ich, zu einem Jugendbuch jetzt geworden, dadurch,
also,
dass
so wie
dass
ich das
Schullektüre
nachlesen
hab, ist.
Also, war das für Herrndorf schon da sein Jugendbuch und er hat das schon so ansatzweise. Er hat so konzipiert. Also ich habe auch jetzt gerade mal kurz reingelesen in Arbeit und Struktur. Da schreibt er auch davon, ich habe nochmal am Jugendroman gearbeitet.
Ja, okay. Ich meine, er hat, wenn man jetzt da bei Arbeit und Struktur diese Passagen nachliest, da geht es ja auch darum, dass er die ganzen Klassiker liest und sich an Huckleberry Finn uns orientiert und sich überlegt so, Mensch, was ist eigentlich die Literatur, die mich am meisten beeindruckt? Und das sind diese Jugendromane und so ein Buch will ich jetzt auch schreiben.
Ja,
stimmt.
Gut, aber da greifen wir, glaube ich, schon ein bisschen vor.
Aber, ja, ich meine.
Also kurz dazu, also das habe ich, also da wusste ich, okay, das könnte interessant sein und ich hatte in Plüschgewittern mal in der Hand gehabt, was ja sein Romandebüt war und da, das war so, weil es so ein bisschen so ein popliterarisches Ding ist auch und dann vom Setting her anscheinend so ähnlich wie Herr Lehmann oder sowas wie ein früher Stuckrad Barre oder so. Auf jeden Fall war das was, wo ich mir gedacht habe, das könnte mich eigentlich interessieren. Habe ich immer noch nicht gelesen. Könnte sein, dass ich das als nächstes lese, mal gucken. Auf jeden Fall hatte ich Chick immer so im Kopf und habe mir gedacht, so müsstest du eigentlich mal lesen, da hast du viel Gutes drüber gehört. Aber ich wusste gar nichts, worum es geht. Und dann habe ich die ersten Plakate schon vor einem halben Jahr gesehen dafür, dass es verfilmt wurde. Und hab mir dann gedacht, oh cool, dann liest du mal schnell noch das Buch vorher, damit es nicht, also ich find's irgendwie schon besser, wenn man das Buch vorher gelesen hat, als wenn man den ersten Film sieht und dann ein Buch liest. Das macht meistens den Genuss am Buch dann ein bisschen kaputt.
Mhm.
Und ja, und jetzt habe ich das Buch halt eben kürzlich relativ flott durchgehört, in der ungekürzten Lesung, die auch sehr gut ist. Und das Buch hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich mir aber erst den Trailer angeguckt vom Film und mir dann, eben weil ich das Buch schon kannte, war das dann so ein Trailer, wo ich mir direkt gedacht habe, um Gottes Willen, weil das so ein, weil so, ich hatte das Gefühl, so, dass der Trailer alle wichtigen Szenen des Buchs schon quasi einmal drin hat und alles, was in dem Buch passiert, wurde mir jetzt schon in 2 Minuten erzählt. Und dann habe ich schon im ersten Moment gedacht, so, boah, will ich das jetzt eigentlich noch sehen oder nicht? Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich schon versprochen, dass das Thema ein Podcast wird. Naja, auf jeden Fall hat das Ganze meine Erwartungen ziemlich weit runtergeschraubt. Aber als ich dann vorgestern im Kino war, muss ich sagen, hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Aber ich glaube, der wird mir auch nicht allzu sehr in Erinnerung bleiben. Ich weiß aber auch nicht genau, ob das beim Buch nicht genauso ist, weil das Buch. Du hast eben dieses Episodenartig vom Film beschrieben. Das stimmt. Der Film ist episodenhaft. Das hat das Buch aber auch, finde ich. Also, oder dieses, also es gibt so einzelne Vignetten, die man einfach rauslassen könnte. Also, was der Film ja auch macht, er lässt eine, also ist sehr, sehr nah am Buch dran und das ist auch schon so ein Problem, finde ich, was Buchverfilmungen gerne mal haben. Gerade wenn es ein Ich-Erzähler ist. Ist, dass so sehr stark sich auf den Voice-Over verlassen wird und die Erzählung von der Hauptfigur. Das ist gerade am Anfang ein bisschen übel. Da hätte man es einfach ein paar Sachen einfach weglassen können und einfach die Bilder für sich sprechen lassen können. Das finde ich, ist so eine Krücke, die man da also, und auch später, wenn dann irgendwie so bestimmte Momente dann irgendwie das Ganze gedeutet wird, dass dann auch der Schluss dann auch nicht ohne Voice-Over auskommt. Das finde ich ein bisschen schade. Aber alles in allem finde ich, das ist ein guter, unterhaltsamer Film. Oder auf jeden Fall ein unterhaltsamer Film, aber das ist jetzt ein sehr guter Film, das weiß ich nicht.
Weiß nicht, gibt es denn schon erste Zahlen eigentlich? Irgendwie, wie er in den Kinokassen so ist? Ob er erfolgreich ist oder
Habe ich
nicht?
nicht nachgeguckt. Also ich weiß auch gar nicht so genau, wo ich das jetzt machen müsste. Also wenn ich jetzt einfach nur so rein anekdotisch sagen müsste, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, als ich es war allerdings an einem Freitagabend in der 8-Uhr-Vorstellung, da war das Kino gut besucht. Und das war interessanterweise auch, habe ich eher zu den jüngeren Leuten gehört. Ich könnte mir vorstellen, dass der Film allein deswegen schon ganz gut laufen wird, weil das wohl sogar mal das Buch mittlerweile Schulstoff ist. Die Theateradaption, die es auch gibt, war es wohl zwischenzeitlich mal eins der meistgespielten Bühnenstücke in Deutschland. Was wahrscheinlich auch wieder mit den Schulplänen zusammenhängt. Aber das macht das Ganze so jetzt im Nachhinein, wenn ich so diese Sachen höre, fühlt sich das für mich alles dann noch viel größer also deswegen, ich war überrascht, dass das dann doch so ein Bestseller war und so weiter. Weil
Ja, vielleicht muss man da auch doch noch jetzt mal aufs Buch zurückkommen, weil das irgendwie auch eine relativ interessante Geschichte ist. Dieses Buch war ja ein totaler Überraschungserfolg, als es erschienen ist. Das ist bei Howold Berlin erschienen. Im Sommer oder Frühherbst. Jetzt muss ich mal kurz spicken, in welchem Jahr es tatsächlich, oder hast du die Zahlen
2011,
parat?
glaube ich. Bin mir nicht sicher.
Zu der Zeit war Herndorf ja schon schwer krank. Und dieses Buch war aber, was jetzt von der Verlagspolitik her interessant ist, es war in der Vorschau nicht angekündigt, also in der Herbstvorschau von Rowohlt. Es kam relativ kurzfristig einfach in Druck und in die Läden. Und es ist auf irgendeine Art und Weise ist es so ein bisschen vielleicht durch Mund-zu-Mund-Propaganda, vielleicht auch dann durch die Geschichte Herrndorf selbst, durch diesen Blog, dass Leute da mitbekommen haben, okay, da ist einer, der hat irgendwie einen Hirntumor und man weiß nicht mehr, wie lange er lebt. Und jetzt hat er diesen Roman geschrieben. Also da wurde so eine Geschichte draus. Und das ist einfach, ja, fast über Nacht war das ein Erfolg. Und da, was auch nochmal, glaube ich, jetzt auch, was dann auch die Schwierigkeit ausmacht, Buch und Film zu vergleichen, ist, dass das Buch und die Erzählweise dieses Buches und das, was auch irgendwie dann auch natürlich Jugendroman ist, für viele, so wie ich mich jetzt daran erinnere, einen frischen Wind gebracht hat und so eine Unbekümmertheit des Erzählens und so nochmal so ein ganz grundsätzlich so, ich erzähle jetzt einfach eine Geschichte. Es ist jetzt nicht irgendwie total der großpolitische Roman, es ist jetzt nicht irgendwas Geschichtliches, es ist nicht so schwerfällig, wie die deutsche Gegenwartsliteratur oft irgendwie daherkommt. Und deswegen, also das
Auch
ist
gerne
so
mal die deutschen Kinofilme.
das, was ganz, ganz viel zu dem Erfolg dieses Buches, glaube ich, beigetragen hat. Was aber, okay, Film ist ja auch nochmal, deutscher Film ist auch, naja, auch ein schwieriges Kapitel. Von daher ist es ja auch ein Glücksfall, dass, also Fatih Akin ist ja ein Regisseur, der sich echt schon, also mit sehr vielen sehr guten Filmen, also Soul Kitchen ist liebig, also das. Da ist, glaube ich, schon der Richtige dran gegangen.
Ja, wobei das ja noch interessant ist, da gab es ja noch einen Wechsel des Regisseurs. Also ich will da jetzt nicht zu viel reinlesen, aber irgendwie eigentlich ursprünglich sollte das dieser David Fnent inszenieren.
Der Feuchtgebiete-Mensch, ja.
Genau, ja. Ja, genau. Das ist ja sowas, was an mir vorübergegangen ist. Also ich habe ja das Buch noch gelesen, aber die Feuchtgebiete-Verfilmung habe ich mir nicht angetan.
Ich auch nicht.
Wobei ich da, glaube ich, auch gehört habe, das soll gar nicht so schlecht sein, aber ich glaube, ich brauche es einfach nicht so sehr.
Nee, also es hat mich jetzt auch gar nicht so interessiert, tatsächlich, ja. Also mein Punkt wäre jetzt eigentlich nur, Film erzählt halt anders
Ja, klar, da gar keine
als das
Frage.
Buch. So.
Deswegen ist es halt eben so eine Krücke, wenn ein Film zu sehr sich auf so Voice-Over bei Literatur, gerade bei Literaturverfilmungen, also allgemein ist so, also ich jetzt Voice-Over ist jetzt nicht per se schlecht, aber das ist halt so ein Klischee, dass Voice-Over etwas ist, auf das man zurückgreift, wenn man sonst nicht weiß, wie man etwas dem Zuschauer was vermitteln soll. Und dann liest man ihm das halt einfach vor. Und das fand ich halt eben gerade, weil ich jetzt eh, also ich bin so lesefaul geworden, dass ich Romane momentan am liebsten eigentlich als Hörbücher konsumiere. Und dann hat mich dann, ist dann, wenn ich dann im Kino sitze, Bilder sehe und dazu ein Voice-Over höre, ist das für mich so ein Déjà-vu zum Hörbuch. Und das ist gerade diese ganzen Anfangssequenz, das ist was Interessantes ist, der Film löst etwas auf, was das Buch macht. Das Buch hat diese Rahmenhandlung im Präsens, von wo aus dann quasi zurückgeblendet wird zu der eigentlichen Haupthandlung. Darauf wird im Film, glaube ich, verzichtet, außer dass eine überflüssige Vorblende am Anfang ist, dass man quasi was von kurz vor Schluss sieht, dass also quasi auch im Roman am Anfang erzählt wird, aber im Roman gibt es halt so eine Rahmenhandlung, wo er sich quasi an das Ganze zurückerinnert. Das haben sie im Film weggelassen und auch die Rückblenden, die im Buch Rückblenden sind, dann nochmal, die dann noch weiter zurückgehen. Also die Erinnerung an diesen Schulaufsatz über die eigene Mutter, den er vorliest, wodurch er dann irgendwie so einen Ruf wegbekommt in der Schule. Das ist im Buch ist das eine Rückblende und das wird hier chronologisch eins nach dem anderen. Das passiert quasi kurz davor, bevor dann der Chick auftritt. Und die eigentliche Handlung ihren Lauf nimmt.
Was ich spannend fand, also wenn man da jetzt nochmal auch diese Überlegung anstellt, was kann der Film denn leisten über das Buch hinaus? Natürlich liegt er oft, also ist jetzt auch ein bisschen banal, aber es liegt auf der Hand, dass er einfach diese Bilder liefert. Und also bei mir ist es schon wieder ein Weilchen her, dass ich dieses Buch gelesen habe. Und ich hatte, glaube ich, ein ganz, ganz, ich konnte nicht genau mir vorstellen, in was für einer Welt spielt dieses Buch. Also es wird, glaube ich, gesagt, dass es am Stadtrand von Berlin ist,
Ja, das wird doch relativ genau
dass die
gesagt.
in die Provinz fahren.
Ab da ist man aber wirklich so in so einer Märchenwelt. Also
Es
das ist also.
ist eine Märchenwelt, genau. Und
Ja, aber das ist, ich meine,
spielt dann
das
in
ganze
irgendwelchen
Buch.
Orten so, und die werden in dem Film plastischer einfach dadurch, dass man dann diese Familie sieht, bei der sie da das Essen bekommen, also diese Öko-Leute, dann diese Müllkippe und der Sumpf, durch den sie fahren. Und da habe ich dann auch ein bisschen was aus dem Buch vermisst, sagen wir. Aber das kann man vielleicht auch einfach nicht machen, dass man dann zu viel überträgt. Also es gibt ja noch die Szene, wo sie am Rand von diesem Braunkohlegebiet sind, wo sie den Typen treffen, der ihnen die Schnapsflasche schenkt.
Ach stimmt, ja, das habe ich ganz vergessen. Stimmt, ja, das haben sie auch. Ja, also ich frage mich auch, warum sie manche Sachen drin haben im Film. Also das ist halt, aber gut, das ist genau das, was ich am Anfang meinte. Also es wird immer einfache Sequenzen aus einem Roman geben, Passagen aus einem Roman, die man nicht unbedingt in einem Film adaptiert. Der Film ist jetzt nur eine Stunde, also 90 Minuten lang, also passt genau in den Sendeblock von Viertel nach acht bis Viertel vor zehn. Das ist so, aber ich will jetzt auch nicht zu böse sein, weil das ist schon ein Kinofilm und hat auch Spaß gemacht als Kinofilm.
Ja. Und ich meine, das muss man dem Regisseur ja auch überlassen. Also das kann man dem Regisseur auch überlassen, dass er sagt, so das wähle ich aus, ja. Das lasse
also
ich weg.
Also was zum Beispiel, also ja genau, also was ich jetzt mehr vermisst habe, ist die ganze Sache, dass sie zwischendurch schon noch mal im Krankenhaus sind und dass diese Krankenschwester und die Ärztin, diese Lehrerin oder so, die sie im Auto mitnimmt und zum Krankenhaus bringt, das wurde rausgekürzt und das fand ich auch nicht schlimm, dass das so ein bisschen gestrafft wurde. Aber stimmt eigentlich, es gibt im Endeffekt, kann man so, ich glaube, gibt es eigentlich im Endeffekt fünf wichtige Szenen oder so, oder fünf Szenen oder fünf Begegnungen so im Rahmen dieser Reise. Aber um nochmal auf dieses ganze Setting zurückzukommen, das ist im Buch schon so, finde ich, und das ist eigentlich auch eine Stärke vom Buch und das finde ich eigentlich auch ganz gut gelungen im Film, dass man keine Ahnung hat, wo die eigentlich sind, wie weit die kommen. Ob die irgendwo in Brandenburg, wahrscheinlich bleiben sie irgendwo in Brandenburg. Brandenburg ist ja gar nicht mal so klein. Ich weiß nicht genau, wie lange man in südöstliche Richtung aus Berlin wegfahren kann und was man da für eine Landschaft sieht. Also ich weiß, aber das stimmt. Das mit dem Tagebau, das jetzt, wo du sagst, habe ich vermisst. An die Szene mit diesem Sumpf und der Brücke konnte ich mich aus dem Buch nicht mehr so richtig erinnern. Das war aber auch ähnlich surreal. Also das sind aber alles gelungene Bilder. Also ich finde es fast ein bisschen schade, wenn ich jetzt so mal den Film so, was Visuelles angeht, kritisieren möchte, dann habe ich das Gefühl, dass der Film eigentlich noch zu selten das große Bild und die totale und den richtig weiten Winkel wählt. Also das habe ich fast so ein bisschen, so platt das klingt, die Freiheit auch durch eine Luftaufnahme irgendwie zu sehen, so wie das Auto gegen den Horizont fährt oder so. Das ist aber vielleicht, wäre auch vielleicht auch zu viel des Guten, aber das gibt es ein paar Mal, wenn sie durch das Maisfeld fahren und so. Das ist, das finde ich ganz gelungen. Und aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass der Film in so einem Medium-Shot irgendwie gefangen, habe ich das Gefühl, dass man nie so richtig weit wegkommt, nie so den richtig großen Blick hat und auch nie so, man konnte schon näher an die Leute ran, aber das habe ich mir auch ganz am Anfang so ein bisschen, hat mich das gestört, dass ich mir denke, so zeig doch mal das Haus und das Drumherum von dem Mike Klingenberg, damit das irgendwie besser rüberkommt, aber vielleicht war das auch so ein bisschen getrickst, weil ich weiß nämlich nicht, ob so ein Haus wirklich in der Lage mit Blick auf Plattendorten steht, wie das im Buch geschildert ist. Aber das war trotzdem, also ich muss sagen, der Film schafft es sehr gut, die Bilder zu zeigen und das gleiche Gefühl zu vermitteln wie die Settings im Roman. Also genauso wie diese Müllkippe, auf die man so einfach drauflaufen kann. Das ist Film noch, also finde ich sogar noch fast, also ich finde es gut, ganz gut gelungen.
Ja, also ich glaube, das, was er nicht liefert in diesen, von den Einstellungen her, also dieses fehlende Totale, was du meinst, das liefert er aber wieder dann in dem Moment, wo die, in dem Moment, wo sie einmal aus der Stadt raus sind, herrscht eine ziemliche Leere da. In vielen Szenen sind sie einfach auf sich allein gestellt. Dann kommt dann irgendwie so ein vertrottelter Dorfpolizist, der sie irgendwie natürlich nicht erwischt. Auf dieser Müllkippe, da ist auch niemand außer der Isa. Also es gibt wenig so Autoritätspersonen oder Kontrollinstanzen, die ihnen da einfach so rein ins Handwerk pfuschen. Und das,
also ich habe auch noch nie einen Lada geklaut und bin damit als 14-Jähriger durch Ostdeutschland gefahren, deswegen weiß ich nicht genau, ob das nicht auch realistisch ist, dass man so schnell nicht auf Polizei trifft.
Brandenburg ist halt einfach schon dünn besiedelt.
Ja, also das, aber was auch interessant ist, ist so, was die, das ist aber ganz auch geschickt gelöst. Also der Film, der Film, also das Buch spielt, glaube ich, exakt dann, als es rauskommt. Und da gibt es zwar schon Smartphones, aber es ist nicht unbedingt so, dass alle Kinder Smartphones haben. Und das ist in dem Film ganz gut gelöst, dass die eben kein Smartphone mehr haben, weil Chick das Smartphone von Mike relativ am Anfang aus dem Fenster schmeißt. Im Buch hat er einfach nur sein Handy und sein Vater ruft ein paar Mal an und er spielt halt vor, dass er noch zu Hause ist. Das ist aber da ist ganz gut diese Jetztzeitigkeit und die diese ganze, dass man ständig online, also ich meine, ich glaube, Kinder würden heutzutage gar nicht mehr, laufen Kinder überhaupt noch von zu Hause weg, da hat man auch gar kein WLAN mehr. Also
jetzt wieder, wenn man Pokémon fangen kann.
Ja, gut, ich weiß es nicht, aber da braucht man nicht direkt von zu Hause wegzulaufen. Nee, aber ach so, ja,
Aber was sagen wir? Also,
du
ich
hattest
weiß
das
nicht.
mit der Zeichnung hier von Beyoncé, das fand ich
Aha.
ein bisschen schwach. Da frage ich mich auch, was das für eine Entscheidung war, weil ich es einfach so absurd finde. Also gut, es hätte jetzt auch keine. Also er spielt ja auch irgendeinen generischen Shooter statt. Ich weiß nicht, ob es im Buch genannt wird, dass es Counter-Strike ist. Ich glaube ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was die spielen. Das sind so Kleinigkeiten, aber jetzt mit der Beyoncé, das fand ich vor allem deswegen ein bisschen komisch, weil es ist irgendwie viel realistischer, dass man einem Mädchen eine Freude machen kann mit einem selbstgezeichneten Poster von einem Popstar, als mit einem selbstgezeichneten Porträt. Das ist irgendwie einfach nur creepy, finde ich. Aber das ist natürlich noch umso stärker, dass die Message, die Motivation dahinter ist dann natürlich noch offensichtlicher.
Ja, ich finde,
Aber das ist
es
aber
lässt
auch
ihn ein
sowas.
bisschen, es lässt ihn ein bisschen jünger erscheinen, so. Also das hat noch was Kindlicheres, dass man jetzt das Bild der Angebeteten malt, so. Und also ich finde so den Move, jetzt ein Popstar, wo man weiß, den mag sie, das ist, hat irgendwie was,
Ich fand es
ja, weiß auch nicht,
realistischer irgendwie,
bisschen
ja, ich
was
weiß nicht.
Reiferes,
Ja,
ja. Mhm.
also, aber das,
Aber das ist jetzt echt ein Detail,
ja, klar, aber
also,
das
aber ein
ist mir auf jeden Fall
interessantes
direkt
Detail.
aufgefallen. Das ist mir auf jeden Fall auch direkt aufgefallen,
Ja,
dass
ja.
das auch vielleicht, ansonsten, was der Film so noch selber macht, ich bin zumindest, wo er auch mit filmischen Mitteln noch was Neues macht, was Eigenes macht, ist diese Fantasiesequenzen, also mit dem, wo er im Pool ist und der Vater abreißt, diese Gewaltfantasie, die er da hat, oder wo er seine Mitschülerin beschreibt und er dann diese Fantasievorstellung hat, dass wie die auf dieser Party tanzen, so, das fand ich schon ein bisschen unbehaglich, so diese sexualisierten Bilder von Teenager-Mädchen zu sehen. Aber das war, fand ich, das war ganz gut getroffen. Das ist aber so, ja, das ist, kommt dann später nicht mehr so wirklich vor, sowas in der Art. Aber gut, vielleicht bietet es sich da auch nicht mehr so an. Ja.
Also, geben wir eine Empfehlung ab oder
Also
ich
grundsätzlich würde ich
eigentlich
sagen,
schon,
das
oder?
darf
Ja.
man sich gerne angucken. Ich glaube, der Film wird über die nächsten Jahre dann wahrscheinlich später in den Unterrichtsstunden im Deutschunterricht oder so wird der eh noch genug gezeigt werden.
Ich finde es auch gut. Also, ich meine, ich gönne das auch irgendwie dem Erbe von Herrnhof sozusagen, weil das einfach eine tolle Umsetzung ist, dass man halt dieses Buch, was so erfolgreich ist, dann auch noch mal einfach einen Film draus. Das ist.
Vielleicht lesen ja noch ein paar mehr Leute das Buch jetzt. Das
Genau. Ja.
grundsätzlich würde ich sagen, ist es eigentlich ein Film, wenn man sich einen deutschen Kinofilm angucken möchte, vielleicht lieber den als SMS für dich. Wobei, vielleicht ist der auch nett,
Durchaus,
aber
ja.
werde ich jetzt eher empfehlen an der Stelle. Und läuft, glaube ich, auch noch ist ja jetzt erst in der zweiten Woche. Ich habe auch was zu den Zahlen gefunden, nicht übermäßig berauschend. 125.000 Leute waren wohl am ersten Wochenende in rund 560 Kinos. Also, ich sage jetzt mal ganz pauschal, auf Basis meiner Vorurteile, lieber Chick gucken als das Regiedebüt von Caroline Herfurth.
Da schließe ich
Aber
mich an, ja. Unbesehen. Ich weiß gar nicht, was das für ein Film ist, aber
ja,
ja.
ist eine romantische Komödie, eine Hauptfigur, die ein altes Handy wiederfindet und da Nachrichten von ihrem verstorbenen Freund. Und deswegen heißt es auch SMS für dich, weil das ein altes Handy ist und kein Smartphone. Und dann
Verstehe.
fängt sie an, SMS zu schreiben mit der Nummer von ihrem verstorbenen Freund und lernt dann darüber irgendwie einen neuen Typen kennen. So, und das ist so wer weiß, vielleicht ist das ja auch irgendwie ein ganz toller Film. Aber naja.
Wir werden es nie erfahren. Also ich
Weiß ich
zumindest.
nicht. Vielleicht gucken wir den Film irgendwann mal an.
Ich glaube, ich verzichte.
Wenn mich jemand fragt, kommst du mit ins Kino, sage ich nur ganz selten nein. Ja, also Herrndorf. Also sollen wir da jetzt mal einen kleinen Bogen schlagen? Weil da würde ich nämlich gerade mal kurz dir was erzählen, wie ich zu Herrndorf kam und was ich mit Herrndorf verbinde und so weiter.
Ja, du hast ja auch irgendwie noch ein paar Bücher vor dir da sozusagen,
Richtig, richtig. Ich hab, da ich ja
ne?
mit Schick gerade mal erst eins gelesen habe, ich erinnere mich aber schon sehr, ich glaube sogar fast, ich habe mal in Plüschgewittern verschenkt, weil ich war vom Cover her so ähnlich aufgemacht im Taschenbuch, so ähnlich aufgemacht wie Herr Lehmann, da waren Flaschenöffner vorne drauf und ich fand den Titel einfach nur genial, in Plüschgewittern, ist ein super Titel, in Anlehnung an hier Ernst Jünger in Stahlgewittern. Und deswegen habe ich das schon relativ, habe ich das, da erinnere ich mich dran. Aber, und das ist mir jetzt gerade erst aufgegangen, als ich eben noch ein bisschen rumgegoogelt habe, dass tatsächlich meine erste Berührung mit Wolfgang Herrndorf seine Kunst, beziehungsweise seine Arbeit für die Titanic gewesen sein muss. Weil der hat nämlich Cartoons gemacht, aber auch so, ich weiß nicht, ob es Ölgemälde waren, aber ich glaube eher so Acryl, also auf jeden Fall so
Ja, der ist.
wirklich Bilder gemalt für die
Er ist
Titanic.
ausgebildeter Maler, ja.
Ja, genau, der ist studiert, der hat bildende
Also
Kunst
der hat
studiert in
in
Nürnberg.
Nürnberg bildende Kunst studiert.
Richtig, und
Und
da habe ich
da.
auch gerade nämlich einen Beitrag vom Bayerischen Rundfunk gefunden. Ich glaube, der ist von diesem Sommer. Der wurde, glaube ich, auch kurz jetzt, wo der Film in die Kinos kam, haben die in so einem Kulturmagazin, und ich glaube, das ist sogar eine halbstündige Sendung über Herrndorf. Und also ich habe jetzt nur die ersten 3, 4 Minuten geguckt, aber das würde ich auch gleich mal verlinken.
Ja, also das ist folgendermaßen, das war die, es gibt zurzeit eine Ausstellung im Literaturhaus in München, die war vorher im Literaturhaus in Berlin von seinen Bildern und auch seinen
Ach so.
Karikaturen. Habe ich aber leider verpasst, mir anzugucken. Es gab da, weiß nicht, ich glaube, im Frühjahr gab es ein Zeitmagazin, wo so Herrndorf als bildender Künstler vorgestellt wurde. Also im Zeitmagazin wurde das so ein bisschen, wurde diese Geschichte erzählt, so wie er bildender Künstler eigentlich war, und dann dass halt der Reporter im Nachlass Herrndorfs diese Bilder gesehen hat, und dann da wurden einige so großformatig gezeigt, und dann hat sich eine Ausstellung im Literaturhaus Berlin angeschlossen, und die ist jetzt ins Literaturhaus München, hat glaube ich heute den letzten Tag. Und das sind einerseits halt so relativ realistische Ölgemälde, auch wo er sich selbst ein paar Mal gemalt hat,
Ja.
und halt diese Karikaturen, auch halt einfach total politische Karikaturen, auch wo es um Helmut Kohl geht und so. Total gut,
Der,
total
das waren
lustig.
immer, ich erinnere mich daran, nämlich diese, ich erinnere mich nämlich an den Namen und ich erinnere mich an die Bilder, die waren nämlich immer, haben sich sehr stark abgehoben vom Rest. Also die Titanic hat ansonsten mit Rattelschneck und Katz und Gold, wobei Katz und Gold hat auch einen sehr eigenen Stil, aber hat ansonsten sehr viele, sehr so reduzierte schwarz-weiße Kritzelzeichnungen, sage ich jetzt mal böse gesagt. Jetzt Katz und Gold sieht da nochmal anders aus, aber da dagegen waren irgendwie die Herrndorf-Sachen immer so, die hatten immer schon so einen künstlerischen Anspruch und waren immer auch so ein bisschen, also haben sich schon abgegrenzt vom Rest der Titanic ein Stück weit. Aber der wurde aber auch, der hat so Mitte der 90er sich irgendwie mit einer kompletten Mappe mal bei der Titanic beworben. Und das habe ich mir gerade eben auch nochmal nachgelesen. Auch den Artikel kann ich gern verlinken. Ja, nee, ich habe auch eben noch was gehört, wie halt eben Herrndorf wohl dann zum Schreiben gekommen ist, dass er nämlich als Illustrator und Maler nicht ausgelastet war oder seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten konnte oder hat er einfach mal ein Buch geschrieben. Also auf jeden Fall habe ich mit Plüschgewittern dann jetzt erstmal den als Schriftsteller wahrgenommen, aber dann bis dieses Jahr nie was von ihm gelesen. Wobei ich habe dann auch mitbekommen, wie er gestorben ist und dass dann mit Arbeit und Struktur sein Blog auch als Buch erschienen ist. Aber ich muss ja sagen, ich war ja positiv überrascht, als du mir den Link geschickt hast, dass das alles noch komplett online ist.
Ja. Also meine Lesebiografie von Wolfgang Herrndorf ist eigentlich so, dass ich tatsächlich erst mit Chick da eingestiegen bin. Also das war mit der Titanic und so, vielleicht habe ich unbewusst mal so ein oder zwei Karikaturen gesehen, die er gemalt haben muss, aber mir war das, also ich habe das mit Chick mitbekommen, dass das so erfolgreich ist. Dann habe ich es so, wie das oft so ist, wenn was irgendwie so erfolgreich ist, habe ich es erstmal gemieden, weil es mir irgendwie verdächtig war. Und dann war ich auf
Ja,
dem.
ich weiß auch noch, dass ich in Plüschgewichte mich mehr gereizt hat, weil das ja das erste Buch war und nicht dann das kommerziell
Und dann
erfolgreiche
war ich
Buch.
im Urlaub, im Segelurlaub auf Hiddensee. Das war, glaube ich, dann 2012 oder, also so, da war das Buch schon eine Weile da und wollte eigentlich mir auf der Inselbuchhandlung in Hiddensee ein anderes Buch kaufen. Das war aber nicht da. Das war, glaube ich, Dinge, die wir heute sagten von Judith Zander, egal. Und dann habe ich mir halt Chick gekauft, so nach dem Motto, ah ja, komm, dann liest du das jetzt mal. Und dann habe ich das auf dem Boot im Pfingsten 2012 war das genau, unter sengender Sonne gelesen und mich scheckig
Die
gelacht.
optimalen
Das war
Bedingungen
echt
dafür, oder?
eines der, mir, es geht mir
Ja.
nicht oft, bei Herr Lehmann war es auch so, Bücher, bei denen ich laut lache, wenn ich sie lese. Das war echt großartig. Also es war das Leseerlebnis, wow, das war so der Hammer. Gedacht, krass, geiles Buch, macht Spaß. Und dann war ich so ein bisschen hooked und habe dann so mich für Herndorf erstmal zu interessieren begonnen. Habe dann aber auch nicht auf einen Schlag direkt alles gelesen. Also ich habe tatsächlich auch in Plüschgewittern, glaube ich, erst sehr spät gelesen. Das hat mir auch nicht so gefallen irgendwie. Das ist so ein bisschen, also du hast vorhin gesagt, so Poproman, es ist auch so ein Berlin-Roman, es hat so ein bisschen auch sowas
Ja.
Deprimiertes und also der Hauptfigur geht es auch nicht wirklich gut. Und die streift so ein bisschen ziellos durch Berlin rum. Ja, das ist,
Ja, ich
ja,
habe nur ich
weiß
habe die
nicht.
Hörprobe, das ist so der Anfang vom Roman. Also geht auch so, jemand geht nach Berlin getrennt aus einer Beziehung und also ich werde es mir auf jeden Fall mal, glaube ich, zu Gemüte führen. Ich weiß nur nicht genau, ob ich, also ich habe Skrupel zum gekürzten Hörbuch zu greifen, aber andererseits, das liest sich ja eigentlich auch ganz leicht. Also aber Chick habe ich sehr genossen, das als Hörbuch zu hören und das war sehr kurzweilig. Das habe ich auch wirklich dann so, ich weiß nicht, was für eine Laufzeit das hat, so ich glaube 7 Stunden oder 7, 8 Stunden maximal. Wobei, ich glaube, vielleicht noch eher noch kürzer. Ich bin jetzt nicht sicher, aber deshalb habe ich dann auch innerhalb von 2 Tagen, 3 Tagen maximal irgendwie dann fertig gehabt. Und das war auch eben auch noch gerade so, als hier noch der verlängerte Sommer, wobei es ist ja jetzt sogar heute noch relativ warm, hat das auch ganz gut gepasst. Aber gut, ich bin auch keine 14 mehr. Ich weiß halt nicht genau, ob das weder das Buch oder der Film heutige 14-Jährige richtig erreicht, da richtig anspricht. Oder ob das nicht irgendwie so ein Jugendbuch ist, das als Jugendbuch geschrieben worden ist, aber im Endeffekt seinen Erfolg irgendwie durch eine andere Leserschaft hatte. Also.
Naja, natürlich, das ist auch wie, weil Jugendliche kaufen ja keine Bücher. Also die
Weiß
lassen sich
ich
die
nicht.
schenken. Also, das ist nur ein Bruchteil davon, der sich die zumindest kauft. Oder wenn sie es halt, ich kann mir eher vorstellen, dass halt viele das lesen müssen, weil es
Ja.
Schullektüre ist und es dann überraschenderweise gefällt.
Ja,
So.
gut, okay.
Ich hab auch schon mal zumindest ein oder zwei
Mit dem Buch
Jugendliche
gesehen.
in der Berliner U-Bahn mit dem Buch
Ja,
gesehen, ja, die
bestimmt
das
schon
auch
Lektüre.
nicht mit einem totalen Ekel
Ja.
gelesen haben.
Ja,
Also
eben.
sie wirkten einigermaßen
Ja, und
interessiert.
in
Aber dann.
Zukunft gucken sich die Kinder dann heimlich den Film an und tun so, als hätten sie das Buch gelesen. Wobei,
Ja.
das braucht man auch nicht mehr, weil irgendwie kannst du ja alles googeln, komplette Zusammenfassung lesen und so weiter. Ja, achso.
Aber um diese Lesebiografie nochmal
Genau.
fortzusetzen, also bei mir war dann eigentlich so das nächste, ich glaube dann im darauffolgenden Winter, weil ich habe mir dann Arbeit und Struktur, habe ich zu Weihnachten geschenkt
Also war
bekommen. Das
das
habe ich
ist ja
mir
erst
zu
rausgekommen,
Weihnachten
da war er
geschenkt
schon
lassen.
tot, ne?
Da war das Buch schon da. Das war, oder das muss dann 2013 gewesen sein, weil 2013 ist er
Richtig.
gestorben. Ja. Ich habe immer mal wieder in dem Blog gelesen, aber auch nur sporadisch. Also ich konnte da nicht gut so, also das war mir ein bisschen zu kursorisch irgendwie da immer wieder reinzugucken und ich fand es tatsächlich dann angenehmer, das so am Stück
Das war auch mein.
wirklich so wie so ein
Ja.
Tagebuch in dem Roman zu lesen. Da fand ich es halt vor allem interessant, dass man halt dann so ein bisschen die Hintergrundgeschichte zu Chick erfährt. Also
Also die
er
Inspiration.
ist quasi live dabei, wie er dieses
Ja.
Buch schreibt. Und er erlebt auch so erste Erfolge, kann dann auch in eine neue Wohnung ziehen und so. Also
Das
das
fängt ja damit, ist das
kriegt er schon noch alles
der
mit.
Arbeit und Struktur fängt ja noch vor der Krebsdiagnose an, oder?
Ja, es fängt
Weil
damit an, dass er
ist
irgendwie
er in
so
der Psy
manische
genau, und er ist in der
Schübe hat.
Psychiatrie, ja.
Also er ist in der Psychiatrie und dann stellen sie halt fest, er hat einen Tumor und da kommt das
Ah,
so
okay.
her. So. Und also es ist nicht so, dass er quasi, dass das alles, dass der Erfolg nur posthum ist von Chick. Der erlebt das schon mit,
Ja.
so.
Ja, der ist ja noch,
Und er
der war ja
merkt
auch
so,
nominiert
okay.
für irgendwelche Preise. Ich weiß nicht, ob er nicht irgendwas auch irgendeinen Preis gewonnen hat. Aber war
Er hat den Preis der Leipziger Buchmesse
als
bekommen.
Jugendbuch aber auch, ne? Ich glaube, da gibt es eine eigene Kategorie. Nee?
Nö, das war
Okay.
einfach der Preis, ja. War mit den anderen Büchern davor, aber halt überhaupt nicht erfolgreich. Und es scheint dann immer so durch, dass er halt dann so schreibt, ja, okay, jetzt kriege ich den Erfolg so und hab quasi nicht mehr viel davon. Also das ist immer so ein Thema auch. Und interessanterweise schreibt er ja dann, er schreibt Chick und Sand, die beiden Romane, die relativ kurz hintereinander erschienen sind, parallel. Und ich glaube, dass er Sand sogar auch vorher angefangen hat. Und das ist ein sehr düsterer Thriller, wo es auch total, der total verwirrend ist, wo man auch überhaupt nicht weiß, was Sache ist. Und es ist auch nochmal, glaube ich, doppelt oder mindestens doppelt so dick wie Chick. Und Chick ist dann so ein bisschen so das Buch, was er so zur Entspannung nebenher schreibt. Das ist auch so ganz schön, wenn man das so erfährt. So, dass so, ja, was passiert jetzt mit Mike, was passiert jetzt mit Eva und so. Und das, was dann so ein bisschen die tragische die tragische Sache ist, er schreibt ja eine Fortsetzung zu
Ja,
Tick,
da habe ich auch von gelesen.
die er nicht mehr fertig kriegt, wo halt die Geschichte von diesem Müllmädchen Isa
Genau.
weitererzählt wird. Und das ist dann, also mit seiner Einwilligung und auch mit so Einwilligung seiner Freundin, jetzt als unfertiges Buch veröffentlicht worden, so als letztes aus dem
Wie
Nachlass
heißt denn
quasi
das?
unter dem Titel Bilder deiner großen Liebe.
Ja.
Das erzählt einfach jetzt aus der Ich-Perspektive die Geschichte von Isa, die in der Irrenanstalt ist oder in der Jugendpsychiatrie, sagen wir es mal politisch korrekt, ausbricht und dann auch so eine Art Reise durch Deutschland macht, so dann ein bisschen auf dem Fluss so lang schippert.
Ah ja, 2014 sehe ich gerade erschienen bei Rowohlt.
Hat, glaube ich, nur so 200 Seiten. Das bricht dann irgendwann
Ja,
einfach ab.
klar, Fragment halt, ne? Aber es ist auch interessant.
Aber es ist toll. Also das ist ein tolles Buch.
Ja?
Es ist so
Hast du Sand? Sand hast du gelesen
dieser
auch?
habe ich
Okay.
angefangen. Da habe ich tatsächlich, bin ich tatsächlich ein bisschen ausgestiegen. So,
Ja, ich
das
guck mal, wie ich mich da vorarbeite. Also vielleicht lese ich auch
war mir auch
zuerst
zu
jetzt Arbeit und
düster,
Struktur.
war mir ein bisschen zu
Ja,
verwirrend,
also,
ja.
ich habe auch so mich so grob in Arbeit und Struktur so ein bisschen reingelesen und fand es auch interessant, weil es nämlich dann relativ am Anfang schon davon die Rede ist. Da sagt er, ich habe mich nochmal an den Jugendroman gesetzt, mit dem ich vor 5 Jahren angefangen habe oder so, also vor über 5 Jahren. Also da hat er wohl sehr lange schon dran geschrieben. Also wohl schon kurz nach in Plüschgewittern. Ich sehe gerade, es sind da noch andere Sachen dazwischen erschienen. Diesseits von allen, des Van Allen Gürtels.
Ja, genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Das ist ein Buch, was ich dir empfehlen würde zu lesen, statt in Plüschgewittern, weil das ist so ein Erzählungsband, der nach Plüschgewittern ist er
Ja.
erschienen. Es ist sein zweites Buch. Und die erste Geschichte darin, hier heißt Der Weg des Soldaten. Und da erzählt er vorgeblich autobiografisch oder scheint sehr autobiografisch einfach, wie er in Nürnberg an der Kunstakademie aufgenommen wurde. Das ist grandios. Das ist eine absolut wahnsinnig geniale Geschichte. Was für abgebrochene und kaputte Gestalten da so rumhängen, die dann irgendwie mit ihrer Mappe bewerben und dann irgendwie Künstler werden wollen, aber eigentlich schaffen sie es alle nicht. Und er hat so eine Professorin, die ihn die ganze Zeit auf dem Kieker hat. Das ist wunderbar.
Okay. Ja, also das könnte vielleicht auch, also vielleicht kombiniere es ja auch irgendwas als Hörbuch und dann die Kurzgeschichten so zum Lesen. Mal sehen. Also, aber ich glaube, Arbeit in Struktur reizt mich jetzt doch mehr, weil ich habe erst gedacht, das sei furchtbar deprimierend. Aber es fängt eigentlich, also es ist schon interessant. Also es ist einfach so, der hat schon eine Art und Weise, selbst seinen Aufenthalt in der Psychiatrie irgendwie unterhaltsam zu beschreiben. Und auch in einer angenehmen, fast schon schlichten Sprache. Oder ich weiß, also ich fand es auf jeden Fall, es kommt auf jeden Fall, also es hat so was sehr Gesprochenes, also so wie, als würde er einem davon erzählen. Das fand
Ja,
ich irgendwie
ja.
auf Anhieb sympathisch.
Das ist wie, also der hat, also es steht auch eine Nähe so, wie als wäre der ein Kumpel von dir, der dir jetzt irgendwie was erzählt. So. Ich meine, also mir geht es da auch so, dass eigentlich, es ist natürlich schon hart und krass, was er da erzählt, und es ist nicht irgendwie schön. Aber er geht schlicht und sachlich damit um. Auch damit, dass er halt so merkt, so relativ gegen Ende, wie er dann wirklich seine kognitiven Fähigkeiten langsam verliert, sich nicht mehr so richtig konzentrieren kann und auch nicht mehr schreiben kann und nicht mehr so, also einfach sich nichts mehr merken kann und so. Er merkt dann, also er wird dann einfach richtig wütend so und sagt so, ich will das nicht, dass jetzt irgendwie das mit mir passiert so. Es ist einfach so eine Art von Scheiße, was soll das? Warum muss ich diese blöde Krankheit jetzt haben? Ich will das nicht einfach. Es ist jetzt nicht irgendwie schicksalsergeben oder mein Krebstagebuch und so, da gibt es ja unendliche Memorials. Es ist einfach so dieses, nein, Scheiße, was soll das? Und dann, wenn man dieses Buch dann gelesen hat, denkt man sich auch einfach so, es kommt dann setzt dann so im Nachhinein ein. Ja, krass. Also, was für ein guter Autor das eigentlich war. Und schade, dass er weg ist so.
Ja.
Weil er hätte echt noch 5, 6 geile Bücher einfach schreiben können. Der hatte das einfach in sich, so cool und lässig Geschichten zu erzählen. Und so. Und es ist einfach unfair und es ist schade, dass es ihn nicht mehr gibt. So.
Ich glaube, ich nehme das mal als Schlusswort.
Doch ein bisschen deprimiert jetzt. Aber
ja. Ja, also.
Also meine Empfehlung diesseits des Van Allen Gürtels, ja. Da ist auch nicht jede Geschichte gut, aber vor allem die Geschichte Der Weg des Soldaten und die Titelgeschichte diesseits des Van Allen Gürtels ist auch schön. Beschreibt, wie er in eine leerstehende Wohnung, also der Erzähler in eine leerstehende Wohnung geht, in seinem Haus. Und dann in seine eigene Wohnung über diese Wohnung reinguckt und sich dann so Gedanken macht. Also es ist so, so erzählerisch total interessant. Er trifft dann so einen Jungen, mit dem er sich dann über das Universum unterhält und dann, daher kommt auch der Titel. Das sind so ein bisschen so Miniaturen, also fast Miniaturromane teilweise. Zweite Empfehlung, die ich auch noch abgeben möchte, ist, wie heißt er? Ah ja, hier, die Rosenbaum-Doktrin. Ist ein fiktives Interview mit einem Astronauten.
Ah, ja, da hatte ich auch irgendwas zu gelesen. Ja, das hört sich auch spannend an. Also ist auf jeden Fall, also vor allen Dingen scheint er mir ja ein sehr wandelbarer Autor zu sein. Also wenn ich also allein, also jedes Buch ist ja ein vollkommen anderer Ansatz. So, also ist jetzt nicht so, dass der irgendwie seine Sache gefunden hat und dann immer das Gleiche macht. Das macht es eigentlich dann auch noch umso interessanter, dann jetzt das nachzuholen. Auch wenn, wie gesagt, es ist schade. Aber also das ist sowas, was irgendwie, abgesehen davon, dass der Film auch an sich grundsätzlich nicht verkehrt ist, ist es vielleicht auch so noch ein, ist das vielleicht noch ganz schön, wenn über den Film noch mehr Leute zu Herrndorf finden und auch noch was von dem lesen.
Ganz genau, ja.
Zum Abschluss sprechen wir jetzt noch über Bücher, Filme und Musik, die uns gerade ansonsten so beschäftigt. Fabian, was liest du denn gerade?
Also mein Buchtipp gerade ist Thomas Melle, Die Welt im Rücken. Ist kein Roman, sondern eine autobiografische Geschichte. Thomas Melle ist manisch-depressiv, also hat die Diagnose bipolar und berichtet jetzt im Prinzip, wie das ihn so in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt hat. Er ist, hat drei Romane davor geschrieben, die auch ziemlich gut angekommen sind. So, die letzten beiden waren beide jeweils für den Deutschen Buchpreis nominiert, auf der Longlist und auf der Shortlist. Das ist Sixter und 3000 Euro hießen die. Das aktuelle jetzt, Die Welt im Rücken, ist auch wieder auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis und könnte echt hinhauen, dass er jetzt mal abräumt, weil der Deutsche Buchpreis eigentlich ein ziemlich gutes Renommee hat und auch mit ziemlich viel Aufmerksamkeit verbunden ist. Und ich wünsche das diesem Autor, weil er auf eine ziemlich schonungslose, offene Art und Weise mit der Krankheit umgeht. Das aber auch stilistisch und literarisch auf einem absoluten Top-Niveau macht, wo man denkt so, wow, es ist unterhaltsam auf eine Art und Weise, dass man fast beängstigt ist, dass er das alles überhaupt überlebt hat. Ich bin gerade noch so im ersten Viertel und es ist mein aktueller Buchtipp auf jeden Fall, dem ich sehr viele Leser wünsche.
Ja, und ich bin ja nicht so der fleißige Leser momentan. Ich war dafür aber sehr oft im Kino. Also ich habe diese Woche nicht nur Chick gesehen, sondern auch noch die neue Dokumentation von Ron Howard, 8 Days a Week, über die frühen Jahre der Beatles und vor allen Dingen über ihre Tourneen und ihre Live-Auftritte. Der Film ist, also braucht man eigentlich gar nicht viel zu sagen, weil es ist jetzt nicht so, dass die Welt auf den Film gewartet hat. Es gibt schon einiges an guten Dokumentationen über die Beatles. Was er aber gut macht, ist halt eben der Fokus auf die Auftritte und auch das Material, das dabei verwendet wird, ist sehenswert. Und ich meine, die Beatles-Fans gehen aber eh ins Kino. Was ich allerdings interessanter noch fand als den Film ist, und das finde ich aber von der Darreichungsform ein bisschen nicht so gelungen, also der Film ist zwei Stunden lang und danach kommt dann noch eine halbe Stunde Konzertmaterial von einem Auftritt der Beatles im Shea Stadium 1965. Das wurde damals fürs Fernsehen mitgedreht, aber auf jeden Fall auf Film, hinten dran an den Film eine halbe Stunde. Allerdings finde ich, ist dann nach einer Laufzeit von 2 Stunden, ist das schon fast schade, weil ich hätte mir fast gewünscht, die Dokumentation wäre kürzer gewesen, weil mich diese halbe Stunde, das hat mich irgendwie noch viel mehr fasziniert als auch die neuen Interviews, die in dem Film drin waren. Naja, also das dazu, also es war auf jeden Fall, also ich denke, der Film wird so oder so seine Zuschauer finden, aber wenn man sich dann für die Beatles interessiert, dann ist es auf jeden Fall, lohnt es sich da schon ins Kino zu gehen.
Ja, Stichwort Musik. Da habe ich jetzt, ich glaube, vorletzte Woche war das. Auch das war ein Zufallsfund. Ich kannte ihn vorher, aber habe jetzt irgendwie per Zufall gesehen, dass ein neues Studioalbum rauskommt nach 6 Jahren Pause. Johan Johansson, isländischer Komponist, Musiker, der zuletzt, ich müsste jetzt mal nachgucken, ich glaube, hat auf jeden Fall bei 4AD ein Album gemacht, das heißt Fortlandia. Also er zeichnet sich dadurch aus, dass er immer sehr, sehr gute Ideen hat. Das war so der Stadt gewidmet, die Henry Ford seinen Arbeitern in Südamerika gebaut hat, die aber so als utopisches Projekt total gescheitert ist. Und das ist dementsprechend eine sehr melancholische, getragene, auch sehr pianolastige Orchestralmusik. Setzt sich jetzt musikalisch fort auf dem neuen Album Orphée. Oder auch Fay, so, was glaube ich französisch auszusprechen ist, was ein bisschen natürlich den Orpheus-Mythos anklingen lässt. Ist extrem ruhig, so für die Hektik des Alltags, wenn man mal so auf einer langen U-Bahnfahrt oder S-Bahnfahrt einfach ein bisschen abschalten will, ist einfach, also eine schöne, ruhige, moderne Orchestermusik, klassische Musik. Ein bisschen halt auch wie eine Filmmusik ohne den zugehörigen Film. Also man merkt, dass er halt als Filmkomponist zum Beispiel für den Film Sicario tätig war. Und was so vielleicht ein schönes Detail ist für so Nerds wie wir es sind, er hat also in einigen von den Stücken, ich glaube, das geht beim zweiten Stück, fängt das an, hat er dieses Phänomen der Number Stations aufgegriffen. Also es gibt Number Stations, das sind so Radiosender, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Auch Anlass für Verschwörungstheorien bieten so. Auf denen werden, oder über diese Radiosender werden nur Zahlenreihen
Ja, das klingt
übertragen.
schwer
So.
nach
Also
so
irgendeine
Spionagecodes.
Frauenstimme oder oder manchmal auch Kinderstimmen tragen einfach nur Zahlen vor. Und die werden halt tatsächlich, also gibt keine genauen Dokumentationen darüber, warum das mit diesen Zahlen auf sich hat, aber das landläufig gilt halt die Annahme, dass das Codes sind, wenn Agenten irgendwo im Ausland unterwegs sind, damit sie sich irgendwie identifizieren können oder da irgendwelche Botschaften, so wie Erkennungscodes einfach, die dann in Dauerschleife gesendet werden. Da gibt es ein Projekt, was diese Number Stations auf mehreren CDs einfach aufgenommen hat. Das heißt, Cornet Project. Und daraus hat er sich bedient und die halt gesampelt. Das heißt, du hast zwischendurch in diesen melancholischen, melodiösen Orchesterstücken halt so eine Frauenstimme, die dann in 3 oder 4 verschiedenen Sprachen einfach Zahlen sagt. Mit Echo und Hall
Ja.
unterlegt. Und das hat natürlich auch sowas, also so wie ein einsamer Radiosender, der die ganze Zeit Zahlen vorträgt. Das ist ja auch so, ist auch was sehr, also, es ist ein total schönes Bild, so irgendwie. Und das passt gut zu der Musik dazu.
Aber da muss ich kurz einhaken, weil ich habe, also kennst du Boards of Canada?
Ja, klar, ja.
Ja, Boards of Canada, weil da gibt es auch mindestens einen Track oder so, wo auch so, und ich weiß nicht, woher die kommen, aber das ist halt eben, die haben ja oft so kryptische Vocal-Samples aus irgendwelchen Filmen, aber es gibt auch mindestens einen Song, wo auch so einfach nur so Zahlenreihen emotionslos vorgelesen werden, von der Frauenstimme. Das könnte eigentlich, möchte wetten, das wäre auch sowas.
Was ich noch ergänzen wollte, Johan Johansson, Orphée, ist erschienen bei Deutsche Grammophon. Also dem Label, dem Klassiklabel schlechthin und auch, ich habe es vorhin nochmal nachgelesen, das älteste noch aktive Record-Label, das es überhaupt gibt. Gehört mittlerweile natürlich auch zum Konzern, zur MCA, glaube ich, dazu, aber das fand ich schön.
Ja, 16. September, ich sehe es gerade, und es gibt es auch komplett in Länge auf Spotify, sehr schön. Ja, Apropos Filmmusik, habe ich auch noch was. Eins der berühmtesten Filmthemen aller Zeiten sind vermutlich die glorreichen Sieben. Für mich immer mit dem Kinobesuch verbunden. Allerdings nicht, weil ich den Film im Kino gesehen hätte, sondern wegen der Marlboro-Werbung, die es mittlerweile auch im Kino nicht mehr gibt. Aber dieses berühmte Thema, es gibt jetzt von dem Western aus den 60er Jahren, da gab es jetzt ein Remake von, das jetzt gerade am Donnerstag in Kinos angelaufen ist. Und da war ich erst extrem skeptisch. Also ich dachte, um Gottes Willen, muss denn jetzt wirklich alles von allem ein Remake gemacht werden? Aber da habe ich den Trailer gesehen und war positiv überrascht und da hat Laune gemacht da habe ich mir dann doch schon entschieden, dass ich den auch sehen will, weil ich eh ein Faible für Western habe.
Ja.
Ich muss aber auch zu meiner Schande gestehen, dass ich bis gestern auch das Original noch nie gesehen hatte. Also den Original, die glorreichen Sieben mit Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson und eben auch Horst Buchholz. Und es ist ein bisschen absurd, weil Horst Buchholz spielt in dem Film einen Mexikaner. Auf jeden Fall habe ich mir dann gestern, bevor ich ins Kino gegangen bin, habe ich mir tatsächlich das Original zuerst angeschaut und dann das Remake. Und also erstmal grundsätzlich, wenn man das Original noch nicht gesehen hat, dringend angucken. Es gibt es gerade auf Netflix. Muss man gesehen haben. Hat mich emotional mehr berührt als das Remake. Das Remake lohnt sich aber auch anzugucken im Kino, wenn man, also es ist halt, geht einiges verloren, was das Original hat, aber wird halt mit so Sachen aufgefüllt, die halt aktuell Kinoblockbuster eben haben. Also dieses ganze Badass-Verhalten und im Original lässt niemand seinen Revolver irgendwie über den Finger rotieren oder so, das machen sie dann nur im Remake. Und auch so manche Action-Sachen sehen natürlich bombastischer aus. Also Spektakel können halt Filme heutzutage einfach, steckt da mehr Geld drin und man sieht halt eben auch nicht, wenn jetzt der Stuntman aufs Pferd springt statt dem Schauspieler. Fällt einem natürlich dann eher auf in so einem alten Film. Aber trotzdem, wie gesagt, emotional hat mich das Original mehr abgeholt, was auch mit am Soundtrack liegt. Das fehlt dem neuen Film so ein bisschen. Aber der neue Film, würde ich sagen, ist, also es ist so ein bisschen so eine Mischung, weil die Revolverhelden in dem Film haben fast so superheldenartige, wirken die in ihrem Verhalten, in ihrer Übermächtigkeit. Aber es ist eben ein Blockbuster, der aussieht wie ein Western oder ein Western-Setting hat, ohne jetzt ein richtiger Western-Western zu sein eigentlich. Also ich hatte Spaß am Film und kann man gucken, wenn man eben mal einen aktuellen Blockbuster im Western-Anstrich sehen will. Aber ist jetzt auch nicht so, dass die Welt auf den Film gewartet hätte. Aber apropos auf Filme warten.
Ja, ein Film, auf den wir, glaube ich, beide warten, oder auf den ich zumindest warte, weil in den USA läuft er, glaube ich, schon. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch schon wieder so ein bisschen dieses Phänomen, weil es geht um Werner Herzog. Und Werner Herzog ist ja überall erfolgreicher als in Deutschland.
Ja.
Obwohl er jetzt auf der Berlinale war mit Königin der Wüste oder wie hieß es. Aber der ist ja auch nicht so richtig eingeschlagen. Also irgendwie, und jetzt halt sein neuer Film. Lo and behold, the Reveries of the Connected World, also ein Film über Leute, die halt mit dem Internet und mit Robotik sich beschäftigen. Absolut, klingt total spannend. Und die amerikanischen Medien, er läuft da schon, alle schreiben drüber, aber hier, ich hab vorhin geguckt, gibt kein Startdatum für Deutschland, man weiß nicht, kommt er jetzt, wann kommt er und
Das
wie
ist
sieht's
so
aus.
ärgerlich. Es ist so
Ich will diesen
ärgerlich.
Film jetzt
Aber
einfach sehen. Ich habe auch keine Lust, mich da in irgendwelche komischen amerikanischen Networks reinzuhacken. Ich will einfach hier in Deutschland ins Kino gehen und diesen Film sehen.
ja,
Ist das so
also
schwierig?
ich habe. Ja, also es hat mich auch, ich bin auch schon sehr nah, ich hatte dir ja einen Link geschickt, dass Werner Herzog bei Marc Maron beim WTF-Podcast zu Gast war. Und das war anlässlich dieses Films,
Ja,
für den
genau.
er Werbung
Hm,
gemacht hat.
genau.
Und das ist wohl interessant, dass ich hier gerade, also hier Interviews von einem Videospielabsüchtigen bis hin zu Elon Musk interviewt Werner Herzog Leute zum Thema vernetzte Welt und Internet der Dinge. Und
Ja.
das ist, glaube ich, hat schon was real dystopisches,
Also ich weiß echt
also ich
nicht,
bin da auch schwer, schwer gespannt und ärgert mich auch, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich viele Filme von Werner Herzog, also ob es jetzt die Höhle der verlorenen Träume, vergessenen verlorenen Träume,
ah, der war toll.
Da bin ich auch selber schuld, dass ich da nicht mehr hinterher war, aber
der lief ja auch im Kino, ja.
Ja, der lief im Kino, der war ja auch 3D, ne? Das ist auch sowas, was ich auch gerne im Kino tatsächlich mal 3D gesehen hätte, aber
also ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass diese Zeit vorbei ist, dass Werner Herzog so in Deutschland so geheimtippmäßig ist, weil er ja irgendwie momentan, er ist ja irgendwie schon sehr präsent, so. Er macht auch Interviews, also ich glaube in der SZ war kürzlich eins und es war dann auch so ganz nett damit überschrieben, so auf Facebook haben sie sich dann angekündigt mit so das sprechende Meme Werner Herzog, so, weil er ja in diesen Memes und durch zahlreiche Gastauftritte so, und das schwappt mittlerweile ja schon auch ein bisschen nach Deutschland rüber, habe ich das Gefühl, aber irgendwie so richtig.
Das, also ich glaube, Werner Herzog hat nie wieder das Level an Aufmerksamkeit erlangt, wie zu dem Zeitpunkt, als hier My Best Fiend rauskam.
Ja.
Mein geliebter bester Feind. Also, aber ich muss auch sagen, das ist total absurd, obwohl Werner Herzog Deutscher ist oder deutschsprachig, ich möchte seine Filme lieber auf Englisch sehen, weil ich finde das so geil, wie er Englisch redet, wie er sein Voice-Over-Narration macht und seine Dokumentation.
Ja.
Das ist ja auch, glaube ich, warum er in den USA so ein Image oder so einen Charme hat. Also, der ist auch ungeheuer produktiv, weil er irgendwie in dem Podcast erzählt hat, dass er irgendwie noch zwei andere Filme komplett fertig abgedreht hat.
Ja, gerade einen Film über Vulkane, das fand ich auch wieder total spannend.
Ja, und das irgendwie, da kann man auch gar nicht sagen, wann die rauskommen. Da sind quasi die ganzen Mühlen, die dahinter in der Vermarktung mahlen, viel langsamer, als man heutzutage eher selber seine Filme machen kann.
Ich hab allein rein durch Zufall auf YouTube eine Dokumentation entdeckt, die er Anfang der 90er Jahre irgendwo in Sibirien gemacht hat, wo er irgendwelche Schamanen interviewt. Bells from the Deep heißt es. Das singt erstmal eine halbe Stunde jemand in total nervtötenden Tonlage. Das
ist der Wahnsinn. Gesang, so.
Ja, ja, das ist unglaublich. Das ist so obskur. Und das ist einfach jetzt so auf so einem russischen YouTube-Channel hat das dann gefeatured. Also der hat so viel gemacht, was man einfach nicht mitkriegt.
Werner Herzog hat neulich, das ist auch schon wieder 2-3 Jahre her, wenn nicht noch länger, hat er ja auch mal einen Bösewicht in einem Tom Cruise-Film gespielt, hier in Jack Reacher, spielt er den Bösewicht.
Zack oder Zacky heißt er da, ne?
Ich weiß nicht mehr, das fand ich auch eine herrlich surreale Begebenheit. Ja gut, also der neue Film von Werner Herzog, wann auch immer der ins Kino kommt. Ich habe auch noch zwei andere Filme, auf die ich mich freue oder wo die Trailer vielversprechend aussehen, so im Bereich Action-Komödie, die, glaube ich, jetzt im Oktober anlaufen. Das ist einmal der dritte Film von dem irischen Regisseur John Michael McDonagh, der zwei Filme schon gemacht hat, beide mit Brendan Gleeson. Einmal The Guard, wo es um einen irischen Polizisten geht, der mit einem amerikanischen schwarzen Polizisten zusammenarbeiten muss. Und im zweiten Film geht es um einen Priester, dem im Beichtstuhl angekündigt wird, ich bring dich nächsten Sonntag um. Naja, und dieser neue Film von dem heißt War on Everyone, der sieht ein bisschen generisch aus. Das ist so eine Buddy-Cop-Komödie, unter anderem mit Michael Peña. Also das ist einmal das. Das könnte ein bisschen generisch sein, aber ich mag Buddy-Cop-Komödien unter dem ist so genau dieses Segment, was man nicht mehr so häufig sieht, nämlich so ein Film, der kein 100 Millionen Budget hat, sondern nur einen zweistelligen Millionenbetrag wahrscheinlich gekostet hat und hoffentlich unterhaltsam ist. Und das andere auch sieht auch nach Action aus. Folgende grobe Handlung. Treffen sich im Lagerhaus so Gangster, um einen Waffendeal abzuhandeln, und dabei geht irgendwas schief und der gesamte Film ist nur eine lange Schießerei mit Dialog dazwischen. Das, also so wie Mad Max eine lange Verfolgungsjagd ist, ist das eine lange Schießerei, und das finde ich auch faszinierend, weil das halt so, klar, es ist ein Actionfilm, aber das hat man so auch noch nicht gesehen. Also das kann furchtbar in die Hose gehen, aber habe ich mir gedacht so, ach, das könnte ganz gut sein. Ja, das war das.
Jo.
Das war die fünfte Folge über Pop. Im Hintergrund hört ihr A Deal with Chaos vom Album Orphée von Johann Johansson, das Fabian vorgestellt hat. Dieser Song, genauso wie die Ballade Pour Adeline von Richard Kleidermann, die auch im Film Chick vorkommt, findet ihr auf der Spotify-Playlist zum Podcast. Diese Playlist findet ihr unter www.überpop.de. Dort könnt ihr uns auch gerne Kommentare, Anregungen, Fragen, Kritik oder Lob hinterlassen. Das geht genauso aber auch bei SoundCloud, auf Facebook oder auf Twitter @podcastüberpop. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Thank you.